Hebräer 11, der Text ist sicher den meisten sehr gut bekannt, sollte jedenfalls. Und hier steht einiges über Noah und über die anderen sogenannten Glaubenshelden. Und besonders dieser Abschnitt über Noah wurde mir vor längerer Zeit sehr wichtig, als unsere Kinder im Schulalter waren und wir dann damals beschlossen haben, aufgrund der Schulsituation, die in Hessen sicher noch viel dramatischer oder viel schlimmer ist als hier in der Gegend, unsere Kinder zu Hause zu unterrichten. Und was Gott hier über Noah sagt, das wurde mir damals auch klar, das ist ein Auftrag heute, auch heute noch eigentlich an jeden Vater, an jede, an alle Eltern. Lass uns mal den Text lesen in Hebräer 11. Ich lese die ersten 7 Verse aus der Schlachterübersetzung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. So, dieser Vers 7 spricht über Noah. Und was mich damals ergriffen hat, war diese Formulierung, er baute eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und ich bin vor den Herrn gekommen und habe gesagt, ja, ich will eigentlich das auch. Mein größtes Anliegen damals war die Rettung meines Hauses, das heißt meiner Kinder, der Kinder, die Gott uns anvertraut hat. Und wo wir damals vor der Frage standen, was ist unsere Verantwortung als Eltern, damit unsere Kinder nicht bloß ordentliche Mitbürger in diesem Staat werden, sondern dass sie errettet werden. Dass sie an den Herrn Jesus glauben, dass sie durch den Glauben an ihn errettet werden. Also auch in gewissem Sinn eine Arche zur Rettung des Hauses, denn die Welt, in der wir gelebt haben und in der wir heute noch leben, ist sehr, sehr entgegen diesem Ziel. Wenn du irgendwo hingehst, wenn du irgendein Fernseher anschaltest, wenn du irgendwo ins Internet gehst, alles, was dir entgegenkommt und was auf die Kinder einströmt, in den Kindergärten, in den Schulen, aus den Medien, überall her, alles, das Allermeiste zumindest, ist sehr stark antichristlich. Es unterhöhlt den Glauben oder überhaupt die Idee eines Glaubens. Und wir müssen gucken, wie können wir in dieser Welt leben als Christen. Wir haben keinen Grund, verzagt zu sein, denn wir wissen, unser Glaube überwindet die Welt. Der Herr Jesus Christus ist der Sieger. Aber wir haben Grund, uns zu überlegen und die Bibel sehr stark auch darauf hin zu lesen, was sind unsere Verantwortungen. Im Blick auf uns selbst, dass wir dem Herrn treu bleiben, inmitten einer Welt, die schwierig ist, aber auch im Blick auf unsere Nachkommen, dass sie den Glauben an den Herrn Jesus Christus kennenlernen. Nun, und ich wollte heute eigentlich einen Aspekt nur herausgreifen unter der Frage, was ist dieser Glaube? Der Glaube, den die Schrift uns nahelegt als das, was wirklich rettet, was eine Voraussetzung ist zum Retten, zur Errettung. Wir werden errettet aus Gnaden durch den Glauben, sagt die Schrift an vielen Stellen, Galater zum Beispiel. Was für ein Glaube ist das? Wenn ich manchmal mit Leuten über den Glauben spreche, dann kommt raus, naja, alle glauben irgendwas, und in der Welt, in der wir leben, ist das sehr beliebig, was man glaubt, und man ist sehr tolerant. Du glaubst das, ich glaube was anderes, und das muss ja wohl gut so sein. Das ist nicht der Glaube, von dem die Schrift spricht. Ich dachte dabei an einen Mann, der vor 200 Jahren gelebt hat, etwas über 200 Jahre, der hieß Albrecht Ludwig Berblinger. Habt ihr den schon mal gehört? Ich auch nicht. Der ist bekannt unter der Bezeichnung der Schneider von Ulm, weil er war ein Schneider von Ulm. Und jetzt sagt manche schon, okay, ist ein armer Kerl. Der hat so viel Gutes getan, aber woran man sich erinnert, ist das, wo es schief ging. Und zwar hat er ein Fluggerät entwickelt. Und da kam einmal, der Fürst kam dann nach Ulm und dann haben die der Magistrat hat gesagt, jetzt zeigst du dem was Besonderes. Du gehst da auf den Turm vom Ulm, vom Münster und dann fliegst du über die Donau. Und alle haben fest geglaubt, dass das funktioniert. Er hatte vorher schon Flugversuche gemacht, die haben alle ganz gut geklappt. Aber vermutet schon, wie es weitergeht. Er hat es geglaubt, die da unten haben es alle geglaubt und haben ganz freudig hochgeguckt und wollten sehen, wie der jetzt über die Donau segelt, aber es hat mal Platsch gemacht. Also er ist praktisch sehr steil runter, so wie man auch ohne Fluggerät mehr oder weniger runterkäme. Und der Glaube hat ihnen nicht viel genützt. Du kannst noch so fest glauben an etwas, was nicht stimmt, es nützt dir nichts. Ich habe erzählt, ich bin zum Glauben gekommen, als ich Mathematik studiert habe. Mathematik ist sehr nützlich. Da lernt man, du kannst noch so fest an diese Lösung glauben, wenn dein Mentor oder Professor ein großes F da dran macht, dann hat dir der Glaube nichts genützt. Die Wahrheit fragt nicht danach, was du glaubst. Ob Gott da ist oder nicht, das hängt nicht davon, ob du das glaubst oder nicht. Gott kümmert sich nicht um deinen Glauben in der Hinsicht. Sondern unser Glaube soll das Werkzeug sein, damit wir Gott erkennen, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Kann dein Glaube dich retten? Wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 30, wo diese Frage auftaucht, die Geschichte ist wahrscheinlich auch bekannt, von einem Kerkermeister, wo er Paulus fragt und Silas, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie erwidern, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit all deinem Haus. Oder du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du errettet. Und was meint Paulus an dieser Stelle mit Glauben? Es ist offensichtlich eine sehr wichtige Frage, denn wenn du diesen Glauben, von dem Paulus spricht, von dem die Bibel spricht, nicht hast, dann wirst du nicht errettet. Ich war mal mit unserem Büchertisch da in Mannheim unterwegs und dann kamen alle möglichen Leute und einer kam auch sagt, ich bin Katholik, gläubiger Katholik. Die alleinselig machende Kirche, das glaube ich. Und ich sage, ich war mal in der römisch-katholischen Kirche, aber jetzt glaube ich an den Herrn Jesus, so wie es die Bibel sagt. Und er ist schnell weggelaufen. Was soll ich erwarten? Ist das der Glaube, der wirklich errettet? Den viele Menschen haben, weil sie jetzt zu einer besonderen Kirche gehören oder weil sie zu einer Gemeinde gehören, wo die Eltern schon dazu gehört haben. Wenn ich mit Moslems spreche, natürlich, die glauben auch. Sie glauben an Allah, den einzig wahren Gott aus ihrer Sicht. Hilft das? Sind alle Glauben gleich? Wir wissen, dass es nicht hilft, denn die Schrift sagt, nein, da ist ein Gott, der dreieinige Gott der Bibel und Allah ist sicher nicht dieser Gott. Und die meisten Menschen, mit denen man heute spricht, sind Materialisten, also haben überhaupt keinen Glauben, aber doch, ja, sie haben einen Glauben. Sie glauben, dass sie glauben können, was sie wollen. Du musst nur fest genug dran glauben, dann ist das okay. So wie der Schneider von Ulm. Solange du da oben stehst, ist das okay. Und dann kommt der Augenblick, wo du springst und dann merkst du, der Glaube bringt dich nicht in den Himmel, sondern dann geht's ganz steil bergab. Die Bibel sagt, es geht ganz steil und ganz weit bergab. Wenn du diesen Glauben an Jesus nicht hast, dann wirst du in ewigen Verderben enden. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber Hebräer 11 ist ein großes Kapitel, wo uns erklärt wird, was wirklich dieser Glaube ist. Wir haben eine, ja, ich nenne es theologische Erklärung in Vers 1 und 6, für die, die gern drüber nachdenken. Eine Definition, wie auch in meinen Mathematikbüchern, habe ich es auch immer gern, da steht, was eine die Definition von jedem Begriff ist. Vers 1, ganz genau so. Was ist Glaube? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dann Vers 6, noch zur Unterstreichung. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So, jetzt habe ich eigentlich viel Stoff zu predigen, wenn ich die zwei Verse auslege. Aber ich dachte, ich mache es an dem Beispiel, denn das ist, was dieses Kapitel dann weitermacht, damit diese Definitionen mit für uns besser zu verstehen sind, wird es an verschiedenen Beispielen erklärt, wie sieht das jetzt in der Praxis aus, wenn jemand glaubt oder wenn andere nicht glauben. In der Geschichte Noahs haben wir diesen Mann, der an Gott glaubt. Von ihm heißt es, durch Glauben baute Noah. Und dann geht die Geschichte weiter. Und um ihn herum eine ganze Welt, für die es ganz steil bergab geht. Die Flut kam und keiner von ihnen hat es überlebt. Das ist, was eigentlich dieses Beispiel oder die anderen Beispiele uns auch zeigen. Aber anhand von diesem Vers 7 möchte ich einige Merkmale dieses Glaubens, der zur Errettung führt, nennen. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass der Glaube auf Gottes Wort baut. Das heißt nämlich hier in Vers 7, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte und so weiter. Dann hat er die Arche gebaut. Er hat ein Wort Gottes empfangen. Nun, damals hat er nicht die Bibel in der Hand gehabt, aber wir haben heute die Bibel als das Wort Gottes. Das ist für uns die Weisung, die wir empfangen. So, wir brauchen keine Visionen oder darauf warten, dass Gott vom Himmel spricht. Ist eher gefährlich, weil Gott hat gesagt, lies erst mal hier und wenn du das verstanden hast, dann können wir nochmal darüber diskutieren, ob du jetzt noch eine Vision brauchst. Wir haben das Wort ganz sicher in der Schrift und Noahs Glaube hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er auf das Wort Gottes vertraut hat. Vers 7 in Kapitel 6 haben wir vorhin gelesen, 1. Mose 6, Vers 7. Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Hat Gott zu Noah gesagt, Noah, hör gut zu, jetzt kommt das Gericht über die ganze Welt, über die ganze Erde, die Fläche des Erdbodens, überall wo Erde ist, alle Menschen werden ausgelöscht. Und Vers 13, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde, die Menschen. Mache dir eine Arche. Und dann beschreibt Gott, wie diese Arche aussehen soll, dieses Riesenschiff, wo Noah mit seinem ganzen Haus, das heißt mit all seinen Kindern, mit Frau, Kindern, Schwiegerkindern hineingepasst hat. Mit all dem Viehzeug, was auch noch dazu kam. Alles reingepasst. Gott hat es ihm gesagt. Und er hat sehr genau und detailliert beschrieben, wie dieses Schiff sein soll, mit drei Stockwerken und wie groß und aus welchem Holz und so weiter. Hat ihm vielleicht nicht genau so einen Bauplan vorgegeben, aber so genau, wie es notwendig war, die Größe und so weiter, das hat er ihm alles beschrieben. Das war das Wort Gottes an Noah. Und dann, wie wurde er von dieser Katastrophe, von dieser globalen Katastrophe errettet? Na, weil er so intelligent war natürlich, oder? Oder so weitsichtig, oder so genial, so ein toller Ingenieur, der so ein Schiff bauen kann. Da müsste heute noch jeder Ingenieur drüber staunen, wie der das bauen konnte. Das war eine gewaltige Ingenieursleistung. Aber das war nicht der Punkt. Es war offensichtlich nicht der Punkt. Er wurde gerettet, weil er glaubte, was Gott gesagt hat. Glaube baut auf das Wort Gottes. Und das heißt nicht bloß, dass er es für wahr hält, sondern dass er anfängt zu arbeiten und sein ganzes Leben danach auszurichten. Und dann nimmt er den Hammer und dann die Säge und holt das Holz und er macht es ganz genau so, wie es Gott gesagt hat. Das ist Glaube. Glaub nicht an irgendwas, glaub an das Wort Gottes. Dafür ist es uns gegeben. Das ist der Glaube, der dir den Weg zur Errettung führt, zeigt. Das Evangelium. Unser Glaube muss auf das Wort, auf die Bibel aufbauen. Und wenn wir einen anderen Gott haben als die Bibel, dann können wir fest glauben, wie der Schneider von Heilbronn oder die Leute da unten, aber es geht bergab. Es ist nicht der Glaube, der uns in den Himmel bringt und errettet, sondern der Glaube an den Gott, den uns die Bibel bezeugt. Und es ist die Gnade Gottes, die uns errettet. Aber an uns ist es, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du errettet, du und dein Haus. Das war das erste Merkmal. Das zweite, was wir in diesem Vers sehen, ist, der Glaube richtet sich auf das Unsichtbare. Haben wir auch gelesen, nicht wahr? Vers 7 nochmal. Durch Glauben baute Noah also eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Vers 1 stand es auch schon. Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also warum wurde er errettet? Da waren schon alle Anzeichen von einer Klimakatastrophe. Das Wetter hat sich langsam geändert, da zogen Wolken auf und er wusste, okay, und in 100 Jahren kommt da eine Flut. Und deswegen hat er das Schiff gebaut. Nein, so war es nicht. Es gab keine Anzeichen davon. Eine Woche vorher noch konnte kein Mensch am Himmel sehen, dass jetzt diese Katastrophe heraufzieht. Das Einzige, was sie hatten damals, war das Wort Gottes. Noah hatte das Wort und er wird im Neuen Testament der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Das heißt, er hat die Leute um sich herum gewarnt. So wie wir das auch tun als Gemeinde, als Gläubige. Wir erzählen den Leuten, hör zu, da kommt eine Naturkatastrophe und das ist nicht der Klimawandel. Glaube richtet sich auf das Unsichtbare. Gott hat etwas noch nie Dagewesenes angekündigt. War noch nie da. Er sagt, 1. Mose 6, Vers 17, siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Die Wasserflut war noch nie da. Ich habe es auch noch nie gesehen, dass eine Flut da war, die die ganze Erde bedeckt hat. Gott hat ja auch gesagt, kommt nicht mehr danach. Aber was kommt? Im Neuen Testament sagt Gott uns auch, was kommt. Es kommt eine noch nie dagewesene Katastrophe. Nicht die Wasserflut, es kommt Feuer. Ich lese mal 2. Thessalonicher, steht auch dann noch im 2. Petrus. 2. Thessalonicher 1, Vers 6, ich nehme mal die neue Genfer Übersetzung. Denn so wahr Gott gerecht ist, hier ist ein Schwur bei Gott, so wahr Gott gerecht ist, das was jetzt kommt ist wahr, heißt das. Er wird jedem das geben, was er verdient hat. Gott ist gerecht. Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus unserem Herrn anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Willst du gar nicht mit Gott leben? Heute nicht, morgen nicht. Du wirst für immer vom Herrn getrennt sein. Aber erst dann geht dir auf, dass Gott die Quelle alles Guten ist. Jetzt ist Gott noch gut und geduldig und gnädig und lässt regnen über Gute und Böse, sagt er. Das heißt, er segnet auf der ganzen Welt nicht nur die Gläubigen, sondern manchmal noch mehr augenscheinlicher diejenigen, die ohne Gott leben. Weil er durch, Paulus erklärt es, weil er durch seine Güte jeden Einzelnen noch zur Umkehr leiten will. Du musst doch erkennen, wer gibt dir denn das tägliche Brot? Es ist Gott, der das gibt. Woher kommt es denn? Du kannst nicht machen, dass ein Kornhalm wächst, ein Weizenkorn. Kannst du nicht machen. Es ist Gott, der das macht. Und daher kommt das Brot. Und alles, was wir genießen, jeden Tag, ist ein Geschenk Gottes. Die Güte Gottes soll daran erinnern. Denke daran, da ist ein Gott, der dir das schenkt. Und kehre jetzt um. Und wenn du das nicht tust, ewiges Verderben, sagt hier Paulus in 2. Thessalonicher 1. Und auch Petrus bezeugt das im 2. Petrus, ich lese jetzt nicht die Stelle, wo er sagt, das ein riesiges Feuer, alles wird vergehen in diesem Feuer. Eine nie dagewesene Katastrophe. Und wir können uns das heute besser vorstellen als noch vor 100 Jahren. Ich meine, guck mal, was eine Atombombe macht, eine Wasserstoffbombe. Das sind Katastrophen, okay. Ein kleines Bömpchen und eine Riesengegend ist vernichtet. Ja, soll das ein Problem sein für Gott, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, wie es damals bloß bei Sodom und Gomorra war, jetzt aber nicht bloß diese Erde, sondern den Kosmos. Der Kosmos wird in Flammen stehen. Und alles, was durch unsere Sünde auch verdorben ist auf dieser Erde, wird verbrennen. Der Glaube richtet sich auf das Unsichtbare. Und die Schrift im Neuen Testament kündigt uns diese Katastrophe an. Wir wissen nicht, wann es kommt, aber wir wissen, der Herr hat es angekündigt und er sagt, so wahr Gott gerecht ist, es wird passieren, so wahr Gott lebt. Wer heute noch ohne Gott lebt und sich nicht durch diese Worte ermahnen lässt, der muss die Konsequenzen tragen. Lass dich heute noch warnen. Lass dich warnen von der Katastrophe, die damals passiert ist. Es gab viele, die Noah ausgelacht haben, aber Noah hat sich davon nicht beirren lassen. Er hat gehandelt und er und sein Haus wurden gerettet, weil Noah geglaubt hat. Sein Glaube war auf das Wort Gottes gerichtet. Sein Glaube war auf das Unsichtbare gerichtet, was Gott in seinem Wort angekündigt hatte. Und das hat ihn bewegt, hat ihn in Bewegung gesetzt. Hier steht noch was über seine Motivation, das will ich auch kurz erwähnen. Das dritte, Glaube bewirkt Gottesfurcht. Hebräer 11, Vers 7, ich lese nochmal wieder von Anfang an. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt. Von Furcht bewegt eine Arche. Also, wenn ich das hören würde, dass Gott zu mir spricht, hör zu, jetzt kommt diese Flut, dann würden sich mir auch so ein bisschen die Nackenhaare stellen, besonders wenn ich Papa bin von drei Kindern oder in unserem Fall waren es vier. Und ich würde denken, okay, es ist ja schon furchtbar, wenn ich umkomme, aber meine Kinder, ich muss meine Kinder retten, was mache ich jetzt? Und dann sagt Gott, hör zu, ich sag dir, was du machst. Und heute das Gleiche, wenn Gott doch gesagt hat, dieses Feuer kommt. Willst du dich nicht über deine Kinder erbarmen oder willst du dich nicht über deine eigene Seele erbarmen? Manchmal, wenn ich das erwähne, das ewige Verderben, die Hölle, dann kommt hinterher jemand und sagt, hör zu, willst du mir Angst machen? Die Bibel hat doch auch was Nettes zu sagen, kannst du nicht darüber predigen? Ich kann auch darüber predigen. Aber wenn ich sehe, wie Menschen einfach gedankenlos in den Tag hineinleben. Und ich weiß ja, die Katastrophe kommt vielleicht heute noch. Es gibt keine Anzeichen dafür. Gott sagt nicht, da wird so und so viel werden, Dinge werden vorher passieren. Wir haben heilsgeschichtliche Ereignisse. Aber wenn der Herr wiederkommt, dann ist das plötzlich in einem Augenblick. Und dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Jetzt ist Zeit der Gnade. Jetzt kannst du an den Herrn Jesus Christus glauben. Jetzt kannst du errettet werden. Aber nimm sein Wort und gründe deinen Glauben darauf, auf diesen Jesus, der hier verkündigt wird und nicht auf einen imaginären, virtuellen Jesus, wie er manchmal verkündigt wird. Noah wusste, was kommt, ist furchtbar. Gott sagt, es wird keiner überleben. Und es gibt nur einen Weg, mich, meine Frau, meine Kinder zu erretten. Nur einen Weg, genau das zu tun, was Gott gesagt hat. Das war in der Schriftlesung, glaube ich, auch sehr klar. Es kommt immer wieder diese Aussage, er tat es genauso, wie es Gott gemacht hatte. Warum? Also ich hätte schon auch Angst, wenn ich jetzt das Schiff anders baue, dann hält es nicht, dann ist es zu klein. Oder wenn es falsch ist, wenn es anders ist, als Gott sagt, wenn es ums Leben geht, dann passt du aber auf, dass du es genauso machst, wie es drauf ankommt. Und es geht ums Leben und nicht bloß um dieses Leben, sondern ums ewige Leben. Achte genau drauf, dass du so tust, wie es Gott geoffenbart hat. Dieser Jesus, dieser Gott wird die Bibel offenbart und nicht irgendein anderen und nicht irgendein anderer Glaube. Fürchte Gott. Der Glaube lehrt uns, Gott zu fürchten. Aber das vierte ist, Glaube ist der Weg zur Rettung. Glaube ist der Weg zur Rettung. Denn so geht der Vers weiter. Von Furcht bewegt baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Ja, zur Rettung seines Hauses. Nach allem, was wir bisher gesagt haben, ist das klar. Ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Rettung gibt es nur durch den Glauben an Gottes Weisung, indem wir das genau befolgen, diesen Jesus glauben. Es gibt nur diesen einen Weg. Apostelgeschichte lehrt uns das. Nur ein Name unter dem Himmel ist uns gegeben, durch den wir errettet werden. Nur ein Name, nicht viele. Nur ein Name, der Name Jesus. An diesen Namen musst du glauben. Und Gott verspricht, wenn du das tust, ist er errettet. Kannst du dir vorstellen, wie viel Arbeit der Noah hatte, dieses Ding zu bauen? Wie viel, dieses Schiff zu bauen da? Mit den paar Armen, die er noch zur Verfügung hatte, mit seinen Ressourcen, die er hatte, kein Schwerlastkran oder sowas. Hat ein paar Jahre dafür gebraucht. Weiß nicht genau, manche denken 100 Jahre. Es muss ein gewaltiges Werk gewesen sein. Er hat sich diese Arbeit gemacht. Das war sein Glaube. Und er hat nicht nachgelassen, auch als das Schiff größer wurde und die da außen rum immer mehr gelacht haben. Hast du einen Span ab oder was? Mitten hier auf dem Festland so ein Riesenschiff zu bauen. Und er hat nicht nachgelassen. Und zwar viel Arbeit. Heute errettet zu werden, du musst nicht 100 Jahre eine Arche bauen. Es ist auf Gnaden. Glaub an den Herrn Jesus. Dann wirst du errettet. Du kannst nicht aus Werken errettet werden. Du kannst nichts dazu tun. Es ist alles vollbracht. Ist das eine gute Botschaft? Es ist alles vollbracht. Der Herr Jesus hat es vollbracht. Er hat unsere Sünde genommen, die Sünde von allen, die da glauben, und hat sie dort ans Fluchholz hinaufgetragen. Für mich hat er dort am Kreuz gelitten, den Fluch Gottes getragen. Und all das, was ich verdient habe, all diese Strafe dort auf sich genommen. Und von dort herunter kommt dieses Wort zu mir aus Gnaden. Du kannst nichts mehr hinzutun. Er hat alles getan. Er hat deine Strafe getragen. Er hat den Fluch Gottes getragen. Er hat für dich vorher gelebt und die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllt, sodass du jetzt errettet werden kannst und diese Gerechtigkeit Gottes dir zugerechnet werden kann durch den Glauben. Das ist alles getan. Tu Buße und glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du errettet werden. Tu Buße und folge ihm nach. Und beweise diesen Glauben durch deine Nachfolge. Ja, denn auch das andere müssen wir schon auch sehen. Jakobus 2 lese ich noch dazu, Vers 14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Das ist wieder eine Abgrenzung gegen einen falschen Glauben. Ein solcher Glaube, der nicht handelt, kann niemand retten. Deswegen haben wir Noah, er hat gehandelt, sein ganzes Leben war anders. Und sobald du an Gottes Wort glaubst, wird dein Leben anders. Sonst habe ich einen Verdacht, dass das mit dem Glauben noch nicht so wirklich das ist, was die Bibel als Glaube beschreibt. Wenn du an Jesus glaubst, dein Leben wird anders. Und ich weiß genau, als damals der Herr mich errettet hat, mein Leben wurde anders. Plötzlich wusste ich, was Sünde ist. Ich meine, ich war vorher katholisch und ich hatte eine Idee von Sünde und sowas. Und natürlich, man geht dann beichten und man erzählt es dem da in diesem Beichtstuhl und dann sagt er Ego te absolvo und dann glaubt man, jetzt hat er mir meine Sünden vergeben. Und dann weiß man, so lange hält es nicht. Man hat aber nicht wirklich eine klare Vorstellung von dem, was Sünde ist. Also ich hatte das nicht, von dem, was Sünde ist. Eine wirklich klare Vorstellung von dem, was Sünde in Gottes Augen ist. Wie mich diese Sünde in Gottes Augen zu etwas Fluchwürdigem macht. So wie Christus dann am Kreuz den Fluch Gottes getragen hat. Da wird es sichtbar. Aber jetzt wirst du wiedergeboren. Jetzt glaubst du an Jesus. jetzt gehen dir die Augen auf. Und dann habe ich Zeugnis abgelegt zu meiner Mutter, habe ich gesagt, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und der Herr Jesus ist für meine Sünde gestorben. Und sie sagt, was hast du denn angestellt? Was hast du denn angestellt? Ja, das ist halt das römische, katholische Verständnis. Was hast du denn angestellt? Du musst irgendwas getan haben. Aber die Bibel sagt, du bist schon, bevor du auf diese Welt kommst, schon im Mutterleib, bist du schon verdorben, bist du schon ein Sünder, weil du ein Sohn Adams bist, ein Nachkomme Adams bist. Die Sünde ist durchgedrungen zu jedem von uns, auch zu dem Baby, das noch nichts gemacht hat. Schwierige Dinge. Und für meine Mama war das schwer, weil sie hat 7 Kinder. Und sie dachte immer, aber der eine, das ist mein Bester. Das war ausgerechnet ich. Also ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf. Ich glaube, das war auch Gnade Gottes. Und wenn ich heute sehe aus meinen Geschwistern, was aus ihm geworden ist, ich will nicht drauf eingehen, aber es ist kein erfreuliches Thema. Und ich frage mich bloß, Herr, warum hast du mich gerettet und nicht meine Geschwister? Ich weiß nicht. Es ist allein Gnade. Ich kann nicht sagen, war halt doch der Beste. Im Gegenteil, der Herr sagt, ich bin gerade für die Schlechtesten gekommen. Deswegen weiß ich es eigentlich besser als meine Mama, ich war der Schlechteste. Denn der Herr kam nicht, um die zu erretten, die gerecht sind, sondern für die Sünder. Glaube ist der Weg zur Rettung. Du kommst zur Wiedergeburt und dann erkennst du, wie du jetzt leben solltest und wie du nicht leben solltest. Und was du getan hast. Und du änderst Dinge. Du hörst auf mit bestimmten Dingen. Plötzlich ist das mit dem Partyfeiern und ich weiß nicht, was Studenten noch so alles machen. Saufen, rauchen, Huren, Drogen, Pornografie. All die Sachen, die normal sind, weil es ja alle machen, die deswegen nicht unbedingt Sünde sein können. Weil wenn es ja alle machen, das kann doch nicht Sünde sein. All das geht dir plötzlich auf, aber in Gottes Augen zählt nicht, was alle machen. In Gottes Augen zählt seine Gerechtigkeit. Und ich muss Buße darüber tun, ich muss mich abwenden davon. Und ich muss wieder zurückkehren zur Schrift und sehen, wie muss jetzt mein Leben aussehen, wenn ich meinen Jesus, der für mich gestorben ist, den ich jetzt liebe von ganzem Herzen, wenn ich ihn ehren will. Und das ist die leitende Frage, wie muss jetzt mein Leben aussehen? Und dem Herrn sei Dank, er hat uns dann nicht auf unsere eigene Kraft gestellt, dass wir dem Herrn nachfolgen, sondern er hat uns seinen Geist gegeben, der uns befähigt, so zu leben, wie wir ihn ehren können. Bei aller Sünde, die wir immer noch tun, aber durch seinen Geist, nicht durch unsere Macht. Unser Leben wird verändert. Na, diejenigen von euch, die gläubig geworden sind, die wissen, da ist nicht jeder begeistert davon. Von den Freunden, die man so hatte, oder meine Eltern waren nicht begeistert. Meine Mama hat gesagt, sag das nicht dem Papa, der enterbt dich. Mein jüngerer Bruder hatte sich gerade zum Buddhismus bekehrt. Das war nicht so schlimm. Aber jetzt redest du hier von Jesus, der enterbt dich. Also nicht jeder ist begeistert. Und das siehst du hier auch, 5. Merkmal vom Glauben. Ich muss jetzt schnell zum Ende kommen. Hier hängt zwar keine Uhr, aber...
Vor dir steht einer. Vor dir steht einer.
Oh ja.
Alles gut.
Glaube verurteilt die Welt. Hebräer 11, Vers 7 nochmal. Am Ende der zweiten Hälfte. Durch ihn, durch diesen Glauben, verurteilte er die Welt. Und das muss uns klar sein. Wenn du Jesus nachfolgen willst, die merken das, die anderen. Auch wenn du nicht zu jedem hingehst und sagst, so, ich bin Christ geworden und jetzt sage ich dir das auch und drücke dir das ganze Evangelium rein. Die merken das, weil dein Glaube ist ja so, dass es dein Leben verändert und plötzlich sagst du zu manchen Sachen nein. Und er fragt, hä, gestern hast du das noch gut gefunden und jetzt sagst du nein. Und nicht jeder findet das cool, weil jetzt merken sie, sie sind verurteilt. Auch wenn du nicht sagst, du kommst in die Hölle. Sie sind verurteilt, weil du nicht mehr mitmachst. Bei diesen Partys, bei diesen Saufereien, bei diesen, all diesen Dingen, die man halt sonst so macht. Du machst nicht mehr mit. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, so wird er in 2. Petrus 2, Vers 5 genannt, hat die Menschen gewarnt, Leute, durch seine Predigt, Leute, das Gericht kommt bald. So wie ich es jetzt auch mache. Das ist mein Vorbild. Was meinst du, wie die Leute damals auf die Predigt reagiert haben? Jetzt können wir es uns ausdenken, aber ich lese mal, was Jesus dazu sagt. Lukas 17, Vers 26 spricht unser Herr selber drüber. Er hat es gewusst. Jesus weiß, wie die Leute damals über die Predigt Noahs gedacht haben. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommen wird, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Vers 27, die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Wie haben sie gelebt? Wie immer. Einfach nur, lass doch den Spinner. Bange machen gilt nicht. Ach, der erzählt hier was vom Gericht. Komm, wir leben einfach weiter wie immer. Sie heirateten, sie verheirateten, sie aßen, sie tranken, sie gingen ihren Jobs und Hobbys nach. Einfach nur wie immer. So, das ist heute auch die Predigt. Du brauchst einfach nur so weiterleben, wie du bisher gelebt hast, ohne Jesus. Und eines ist sicher, kommst in die Hölle. Sie kamen alle um. Ohne viel Schmuck außenrum wird es hier gesagt, sie kamen alle um. Und alle, die nicht an Jesus glauben, kommen für die Ewigkeit um. Die Predigt vom Gericht Gottes war noch nie populär. Damals lebten die Leute einfach weiter und heute viele auch. Man kann es noch so versuchen, noch so eindrücklich zu sagen. Viele gehen dann raus und selbst wenn mal so einen Moment lang was geprickelt hat im Herzen, im Gewissen, viele gehen raus und oh, überall ist Musik, überall ist es lustig auf dieser Welt. Und das vertreibt schnell diese trüben Gedanken und man lebt weiter wie immer. Aber Gottes Wort sagt, ich warne dich, leb nicht weiter wie immer. Was erwartest du, wenn du nach einer solchen Predigt einfach normal weiterlebst? Mein letzter Punkt, Glaube erbt die Gerechtigkeit Gottes. Nur ganz kurz am Ende dieses Verses. Durch ihn, durch den Glauben, verurteilte er nur die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. So, der Glaube ist am Anfang und der Glaube ist am Ende. Und er schließt all das ein und die Aussage ist, er erbt die Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. So, diese Gerechtigkeit Gottes ist nicht etwas, was wir verdienen können, was wir uns erarbeiten können, was wir bauen können, was wir erreichen können, irgendwie mit unseren Mitteln. Es ist etwas, was Gott uns aus Gnaden schenkt. Durch den Glauben. Denn im Himmel wird keiner sein, der nicht absolut gerecht ist. Kein einziger Mensch dort wird auch nur die kleinste Sünde an sich haben. In der Gegenwart Gottes kann es keine Sünde geben. Er ist heilig, heilig, heilig. Wie komme ich zu dieser Gerechtigkeit Gottes? Nur auf dem einen Weg. Glaube an den gekreuzigten Jesus. Und diese Gerechtigkeit wird dir aus Gnaden zugerechnet, denn er hat's getan. Er hat's vollbracht. Diese Gerechtigkeit ist ein gnädiges Geschenk aus der freien Gnade des gnädigen Gottes an alle, die da glauben, an diesen einen Namen Jesus. Und dadurch wird dieser eine Name Jesus durch Gott verherrlicht in Ewigkeit. Denn in Ewigkeit wird eine unzählbare Schar von all denen, die an ihn geglaubt haben, jetzt in dieser Zeit dort versammelt sein, wird ihm Lob singen. Und dann wird man zurückschauen, vor Grundlegung der Welt. Oh, alle, die Gott vorher erwählt hat, sind da. Keiner fehlt. Kannst du alle mit Namen nennen? Keins der Schafe Jesu ist verloren gegangen. Ist nicht wunderbar? Wird das nicht ein lauter Jubel sein, den wir da dem Herrn singen? Und können wir nicht sagen zu jedem, der jetzt noch nicht errettet ist, willst du nicht auch dazugehören? Willst du nicht auch jetzt an den Herrn Jesus Christus glauben, damit du dabei bist und nicht im ewigen Verderben? Wir haben eine wunderbare Botschaft. Eine wunderbare, herrliche Botschaft. Sie hat eine finstere Seite der Warnung, aber sie hat eine helle Seite, das ist das Evangelium, die gute Botschaft vom Kreuz. Paulus packt das in Römer 6, Vers 23, damit schließe ich zusammen beide Seiten. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen. Amen.